Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo in der zweiten Stunde der heutigen Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Jetzt in der zweiten Stunde geht es um unseren Planeten Erde. Und der Titel der Sendung lautet Planet Müll. Leute, wir müssen reden. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Bettina Freund. Hallo Bettina, stellst du dich bitte unseren Zuhörenden einmal vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Bettina Freund. Ich bin Diplombiologin, habe also in der Grundlagenforschung gearbeitet, habe im Art- und Naturschutz in Biostationen gearbeitet, bin auch Fachjournalistin, begeisterte Naturfotografin und inzwischen bin ich aber schon seit über 15 Jahren als Lehrerin tätig und unterrichte in der Erwachsenenbildung an einem Weiterbildungskolleg die Fächer Biologie und Chemie.
Aha, eine Diplombiologin und Fachjournalistin. Willkommen bei der Nordseeküste. Du bist in Hagen zu Hause. Schön, dass du auch zum Netzwerk Energiedrehscheibe gefunden hast. Wir kennen uns aus dem Bundesfachausschuss Ökotoxikologie des NABU-Bundesverbandes. Okay, wie bist du auf das Thema Müll gekommen, bitte?
Tja, Müll. Wie kommt man auf Müll als Thema? Irgendwie befasse ich mich da schon relativ lange mit. Mit menschlichen Hinterlassenschaften. In der Diplomarbeit ging es um Abwasser und Abwasserinhaltsstoffe. Ja, und wenn ich jetzt draußen bin, dann fällt mir natürlich immer wieder auf, was an Müll in der Umgebung liegt. Nach meinem Empfinden hat sich das also auch von Jahr zu Jahr gesteigert. Das können also irgendwie bei Nacht und Nebel abgelegte Autobatterien sein, die mitten im Wald irgendwie zu finden sind. Das sind teilweise wirklich richtige Müllsäcke, ausrangierte Sofas und weiß der Henker was. Oder aber eben auch, wenn ja irgendwo draußen Mülltonnen zur Abholung stehen, dann werden da also auch immer gerne noch Sachen dazugestellt, obwohl also auch ganz klar ist, die Müllabfuhr nimmt sie gar nicht mit. Es endet ganz häufig eben damit, dass die Sachen über Wochen liegen bleiben. Dann, wenn es Säcke sind, irgendwie die zerreißen irgendwann. Der Inhalt verteilt sich kreuz und quer in der Gegend. Und je nachdem eben, was es auch ist, kann es zum Beispiel Gewässer gefährden, wenn man jetzt an Lösungsmittelreste denkt, wenn man an Ölkanister denkt oder sonst was. Und es kann natürlich auch Ratten anziehen und das ist, glaube ich, in vielen Städten inzwischen auch schon zu einem gewaltigen Problem geworden. Dass also achtlos weggeworfener Müll die Umwelt belastet, Ungeziefer anzieht und natürlich auch einfach protestlich ist.
Stimmt. Wo seht ihr Müll in der Nachbarschaft und in der Landschaft? Ich habe ja einen fast ewigen Bückkomplex bei uns im Park. In der Nachbarschaft jeden Tag aufs Neue bin ich eine der Verrückten, die das immer und immer wieder macht. Ratten sind, glaube ich, ganz tolle Tiere. Der Müll macht das Problem und damit der Mensch, oder? Wie sieht's denn in der Welt aus, Bettina?
Ja, wenn man sich mal so anschaut, wie sieht das Ganze global aus? Pro Jahr landen bis zu 12,7 Millionen Tonnen Müll im Meer. Hauptbestandteil ist Plastikmüll. Bei Müll im Meer sind über 50% Plastikanteile. Und es gelangen halt eben auch ca. 80% davon stammen also aus dem Umland, werden über Flüsse in die Meere getragen und sind eben das, was wir hier so einfach wegwerfen, was in die Landschaft gelangt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt an Folien denken, die über Spargelbeeten sind, die über irgendwelchen landwirtschaftlichen Produkten liegen, die irgendwann mal zerreißen, weggeweht werden. Irgendwann zerkrümelt das Ganze und gelangt zum Beispiel so irgendwie in die Flüsse. Aber eben auch alles das, was wir munter durch die Gegend schmeißen, nach dem Motto Ex und Hop. Ich brauch's jetzt nicht und weg damit. Ja, kommen wir zurück auf den Meeresmüll zunächst erstmal. Jeder hat wahrscheinlich schon mal Bilder gesehen von diesen gigantischen Müllstrudeln. Die entstehen also durch Meeresströmungen und Meereswirbel in bestimmten Regionen. der Weltmeere. Als Beispiel der Europa am nächsten liegende ist der sogenannte nordatlantische Wirbel. Der beinhaltet 1000 bis 2500 Gramm Plastik pro Quadratkilometer. Und wenn wir uns überlegen, wie leicht Plastik ist, dann können wir uns auch vorstellen, was das also für Berge sind. Ganz extrem ist es natürlich dann auch teilweise eben in einigen Gebieten der Welt, wo ja, Müllabfuhr, Recycling, gelbe Säcke, Müllverbrennung und so weiter irgendwie kein Thema sind und wo dann eben auch zum Teil sehr stark propagiert wird in Anlehnung an westliche Kultur, dass man halt alles irgendwo in Einwegverpackungen kauft und zum Beispiel eben auch Plastikflaschen nutzt, um sich mit Wasser zu versorgen, statt also irgendwie gut funktionierende Brunnen, Wasserleitungen und so weiter zu haben. Ja, der Müll verteilt sich dann nicht nur an der Oberfläche, sondern wirklich in die tiefsten Bereiche der Meere. Selbst also im Marianengraben, das ist mit Pi mal Daumen irgendwas um die 11 Kilometer, der tiefste Punkt der Weltmeere. Da sind also Tauchroboter runtergegangen, um sich dort das Leben anzuschauen, um zu gucken, was gibt's denn da eigentlich. Und die grinsten dann also auch ja, plattgedrückte Cola-Dosen und Plastikbeutel und so weiter an. Da ist kein Mensch jemals wirklich großartig gewesen, mit einer Ausnahme von einem Forscher, der da mal unten war. Aber ne, wir sind da nicht, aber unser Müll ist auf jeden Fall schon mal da.
Flüsse, Gullis, Kanäle, alle sind die Adern für Müll im Meer. Und überall ist Müll. Unser Müll ist schon da. Hallo im Bürgerfunk von Radio Jade, hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers. Planet Müll ist heute in unserer zweiten Stunde das Thema. Bettina Freund, Diplombiologin, hat sich mit dem Müll befasst und ist als Biologie- und Chemielehrerin mit ihren Klassen als Trashbusters unterwegs. Wir hören mal weiter. Was hat Müll in der Landschaft und im Meer für Auswirkungen, Bettina?
Ja, was hat Müll für Auswirkungen? Muss man so ein bisschen differenzieren. Also sowohl große Müllteile als auch kleinste Teile, sogenanntes Mikroplastik, das entsteht, wenn UV-Strahlung und mechanische Bewegungen große Teile nach und nach zerreiben. Die haben also ganz gewaltige Auswirkungen auf die Umwelt. Das, was vielleicht alle schon mal gesehen haben, das ist zum Beispiel, dass große Müllteile wie Plastiktüten von Meeresschildkröten, die sich davon ernähren, für Quallen gehalten werden und die werden gefressen. Dann kann es durchaus sein, dass sich eben Tiere in Plastik verheddern, dass sie ja Müll für Nahrung halten. Man hat also schon verendete Seevögel gefunden, die im Grunde genommen bei völlig gefülltem Magen verhungert waren, weil eben der Magen lauter unverdauliche Plastikteile enthielt. Die füttern auch eben ihre Jungen damit und das führt natürlich auch zu einer erhöhten Sterblichkeit dort. Ja, dann gibt's andere Dinge wie Fangleinen zum Beispiel, Teile von Netzen und anderem Treibgut, in denen sich eben Tiere verheddern können. Ich selber bin also auch schon oft auf Helgoland gewesen und was mich da fasziniert, sind eben die Lungenfelsen mit den dort lebenden und brütenden Hochseevögeln. Das gibt's in Deutschland nur dort. Und wenn man dann also sieht, dass sich dort Bastölpel oder Trottelungen völlig verheddern in irgendwelchen Resten von Fischernetzen, das sind die sogenannten Dolly Ropes, die werden quasi als Scheuerschutz an Fischernetzen angebracht, lösen sich dann aber natürlich auch und die Bastölpel halten die für Tang, damit bauen sie normalerweise ihre Nester. Und ja, der Bastölpel kann das nicht unbedingt differenzieren. Wenn man sich dann mal die Felsen anschaut, die sind voll mit diesen Plastikschnüren. Die Tiere verheddern sich da drin, erhängen sich da teilweise drin, gehen erbärmlich ein. Und aufgrund der bröselnden Felsen kann man, obwohl die quasi nur ein paar Meter vor einem sind, kommt man nicht dran, weil man eben nicht sicher auf diese Felsen gelangen kann. Und das ist schon was, was einem die Tränen in die Augen treibt.
Oh, Helgoland, schon Plastikland, das sind sehr traurige Schilderungen. Erzähl mal weiter, was genau ist denn Mikroplastik?
Mikroplastik entsteht nicht nur durch die Zersetzung im Meer, sondern wir finden es zum Beispiel auch als Abrieb von Autoreifen, von Schuhsohlen, als Abrieb von Fließbekleidung beim Waschen. Oder, das war also vor ein paar Jahren noch ganz modern, in Kosmetik, teilweise zum Beispiel in Duschbädern, so als mit Schrubbelwirkung, das, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen. Das kann man also auch durchaus mit Salz, mit Sand und so weiter, kann man denselben Effekt erreichen oder mit Zucker. Und das sind eben Stoffe, die sich im Gegensatz zum Mikroplastik abbauen. Dann wird Plastik in der Industrie verarbeitet, da ist die Grundlage oft, das sind so kleine Kügelchen, die dann offen zum Beispiel auf Schleppern transportiert werden, umgeladen werden und dabei geht natürlich immer irgendwie etwas verloren, wird vom Wind verdriftet und verteilt sich dann in der Umgebung. Und das Mikroplastik reichert sich halt in der Nahrungskette an. Nicht nur im Meer, sondern eben auch im Boden. Wir haben inzwischen also auch in Böden überall Mikroplastik. Wir finden also selbst in der Arktis und Antarktis, wo also kaum jemand lebt, findet sich das Ganze, weil es eben wirklich global verteilt wird. Und um da einfach mal ein Gefühl für zu kriegen, wir nehmen also unbewusst inzwischen pro Woche eine Plastikmenge zu uns, die gewichtsmäßig ungefähr einer EC-Karte entspricht. Und was das genau also in unseren Körpern anrichtet, ist teilweise auch noch nicht geklärt. Es gibt viele Studien, die also sich mit verschiedenen Lebewesen beschäftigen und gucken, was macht das mit denen. Bei einigen scheint das zu ignorieren, bei anderen scheint das durchaus Auswirkungen auf den Stoffwechsel, auf bestimmte Körperfunktionen zu haben. Und da fehlen einfach auch Langzeitstudien, was macht das Ganze jetzt zum Beispiel eben auch mit uns Menschen, weil wir sind uns selbst ja schon immer die Nächsten.
Eine EC-Karte Plastik pro Woche. Na lecker. Danke, dass du uns das heute näher bringst. Futter für den Kopf in der Sendung des Netzwerks in der Giedrichscheibe. Aber warum ist Mikroplastik denn jetzt so schädlich?
An das Mikroplastik können sich Schadstoffe anlagern, also zum Beispiel Ölrückstände, Flammschutzmittel, die normalerweise eben nur unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt irgendwo aufgebracht werden dürfen, weil sie teilweise eben aus Stoffen bestehen, die nicht so ganz unbedenklich sind. Da geht es dann auch teilweise eben darum, was ist wichtiger, den Schutzanzug eines Feuerwehrmanns damit zu behandeln oder zum Beispiel in Altersheimen dafür zu sorgen oder in irgendwelchen Event-Locations, dass dort eben keine Brände sich ausbreiten können, dass das flammenfest ist an Vorhängen, an Deko und so weiter. Aber eben sowas kann auch sich dann an Mikroplastik anlagern. Ja, auch Antibiotika können sich da anlagern, Krankheitserreger und da eben auch teilweise diese Partikel von Mikroorganismen besetzt werden, besiedelt werden, weiß man auch nicht 100 Pro, was die da gerade mitmachen, ob die teilweise Stoffe umsetzen können, was da für Stoffe entstehen. Also das ist mehr oder minder eine Blackbox, aber eine gefährliche Blackbox. Und ja, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, was ich anfangs gesagt habe, der Müll, der also in die Meere gelangt, das sind 80% davon sind eben eigentlich an Land entstanden und produziert.
Okay, 80% an Land entstanden und produziert. Heute geht es um den Planeten Müll, unsere Erde. Meine Gesprächspartnerin ist heute Bettina Freund. Sie ist Diplombiologin und hat uns schon einige Informationen geliefert. Wir hören mal weiter. Hallo Bettina, was können wir denn tun?
Ja, was kann man dagegen tun? Was wäre eine Lösung? Ich denke, man sollte nicht unterschätzen, was man als Verbraucher für eine Macht hat. das, was ich nicht haben will, das, was ich nicht nachfrage, das wird dann auch irgendwann nicht mehr produziert. Das, was ich nachfrage, das geht ins Angebot und schließlich will jeder verdienen. Und ich denke, man kann dann halt ganz klein anfangen, muss sich halt persönliche Entscheidungen zurecht überlegen. Also beispielsweise, muss ich Einwegverpackungen kaufen? Gibt es das Ganze nicht auch als Pfandflasche, als Pfandbehälter? Bei uns im Supermarkt gibt es zum Beispiel fertig gekochtes Mittagessen, was durchaus gefragt ist, teilweise von Rentnern, die also nicht mehr großartig kochen wollen, teilweise von irgendwelchen Singles, die mal eben kurz schnell nach der Arbeit sich dann noch versorgen. Und das gibt es neuerdings in Plastikdosen, die man wieder abgeben kann, die neu befüllt werden können, auf die es also Pfand gibt. Finde ich eine super Idee. Ja, ich kann mir auch überlegen, muss ich irgendwas unbedingt verpackt kaufen? Müssen es also die Äpfel sein, die eingeschweißt sind? Oder kann ich nicht auch lose irgendwie Äpfel kaufen? Kann ich nicht lose Orangen kaufen? Es gibt auch immer mehr sogenannte Unverpacktläden. Teilweise wurde das auch schon in Supermärkten angeboten und Corona hat das Ganze dann sehr stark wieder zurückgefahren, was ich schade finde. Ja, dann ist die Frage zum Beispiel, brauche ich Hightech-Auto-Equipment oder kann ich nicht auch irgendwie auf Naturfasern zurückgreifen? Das hängt natürlich ganz stark davon ab, was ich mache. Wenn ich den ganzen Tag draußen sein muss, zum Beispiel aus beruflichen Gründen, dann ist mir das schon wichtig, dass ich ja Klamotten habe, die Schweiß nach außen verdampfen lassen, die mich aber auch vor Regenwetter schützen, die eben nicht, wenn sie einmal nass geworden sind, kalt und klamm irgendwie an mir hängen und ich friere mir da einen ab. Aber eben häufig gibt es eben durchaus Alternativen und das ist eben Entscheidung jedes Einzelnen, was er damit macht. Dann kann ich mich natürlich auch generell fragen, kann ich meinen persönlichen Müll reduzieren? Es macht manchmal Sinn, wenn man einfach mal so nicht alles direkt in den Mülleimer draußen schmeißt, sondern mal eine Weile sammelt und sich anguckt, wie viele Dosen, wie viele Einwegverpackungen habe ich zum Beispiel, die mir einen gelben Sack füllen oder die gelbe Tonne? Was habe ich irgendwie, was kann über ein Haus, was entsorge ich alles über den Hausmüll? Kann ich da eventuell irgendwas reduzieren? Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel irgendwie Bioabfälle zu kompostieren? Ja, nein, vielleicht. Ist vielleicht in der Mietwohnung nicht unbedingt so der Weisheit letzter Schluss. Und ich kann mich natürlich auch fragen, muss ich zum Beispiel jedem Trend hinterherhecheln? Muss ich jetzt diesen Gimmick, dieses Teil unbedingt haben? Muss es der neueste Kopfhörer sein? Muss es das 325. Billig-T-Shirt sein, was also nach zwei Wischen aussieht wie ein Aufnehmer und ich kann es eigentlich nur noch wegwerfen. Das sind so Fragen, mit denen man also erstmal ganz klein und bei sich selbst anfangen kann. Das hängt natürlich auch immer von der persönlichen Lebenssituation ab, was geht nicht. Ich kann also nicht irgendwie der nicht mehr geländegängigen älteren Frau oder dem älteren Mann zumuten, dass er also schwere Glasflaschen, Getränkekisten irgendwie in den obersten Stock irgendwie schleppt. Da muss eben auch jeder sehen, was ist machbar, was ist nicht machbar. Wenn ich mir überlege, dass ich also kilometerweit zu irgendeinem Unverpacktladen fahre, dann habe ich da natürlich auch meinen Abrieb von Autoreifen. Man muss überlegen, ob sich das rechnet oder ob sich das eben nicht rechnet.
Also viele Themen, die uns zum Nachdenken bringen. Wie habt ihr es mit Müll? Ich bin schon oft im Secondhand, tausche Bücher, aber meinen Hausmüll habe ich noch nicht so gut im Griff. Okay, Wochenmarkt mit Beutel und Gefäße, okay, aber wenn es beruflich mal schnell gehen muss? Wir haben im Netzwerk Energiedrehscheibe jetzt mit dem Gemeinschaftseinkauf von Obst angefangen. Vielleicht wollt ihr euch beteiligen? 0171 371 6016 wäre dann der direkte Draht in allen Messengern. Lass uns mal über Entsorgung sprechen. Wie sollte man es besser machen, Bettina?
Ja, Entsorgung, das ist einfach wichtig. Entsorgen an den richtigen Stellen. Die meisten Städte haben Recyclinghöfe, viele haben auch Secondhand-Kaufhäuser, wo man eben teilweise selber fündig wird, wo man aber eben auch gut erhaltene Sachen hingeben kann und wo eben inzwischen sich auch nicht nur extrem einkommensschwache Leute bedienen und gute Dinge finden. Dann ist wichtig beispielsweise eben, dass die Städte genügend Container aufstellen, niedrigschwellige Angebote machen, um seinen Müll loszuwerden. In meiner Heimatstadt zum Beispiel sind die Container extrem reduziert worden. Da fahre ich dann auch schon mal zwei, drei Wochen irgendwie mit einer Ladung Altpapier durch die Gegend, weil einfach alle Container völlig überfüllt sind. Und dann, oder ich eben erst großartig Termine machen muss, um überhaupt irgendwelchen Sperrmüll oder sowas loszuwerden. Das kostet auch richtig. Das ist teilweise in anderen Städten wesentlich besser gelöst. Und man muss auch einfach sagen, Müll zieht Müll an. Und das sieht man eben immer wieder, wenn also schon irgendwo was abgekippt ist. Wenn jemand schon sein altes Sofa da irgendwo in den Wald geschmissen hat, dann kommen da auch schwuppdiwupp gleich noch ein paar Sachen mehr hinzu. Nach dem Motto, wenn die anderen das machen, dann kann ich das auch machen. Und das ist einfach ein ganz gewaltiges Problem.
Niedrigschwellige und mehr Abladeplätze gegen Vermüllung, Dreckecken sofort beseitigen und vor allen Dingen erst gar nichts hinwerfen. Danke, Bettina. Also Bettina ist Lehrerin an einem Kolleg und hat sicherlich auch Unterrichtsstoff, den sie mit Fachkräften und Lehrern unserer Stadt in Wilhelmshaven teilt. Auch da könnt ihr euch melden unter 0171 371 6016. Also wie untersuche ich den Müll, was passiert unter dem Mikroskop und so. Da ist sie sehr fundiert. Das war jetzt für heute in dieser Stunde die Mahnung zum Thema Müll und warum wir uns mit Müll befassen und warum die Sendung doch eigentlich Netzwerk Energiedrehscheibe heißt. Das löse ich jetzt mal auf, denn bis zu 7% des europäischen Gasbedarfs landen in der Plastikproduktion. So, jetzt wisst ihr, warum wir weniger Gas brauchen, wenn wir weniger Plastik nutzen. Und so schließt sich dann der Kreis. Jetzt kommen wieder mal die Termine. Aber eigentlich sind es gerade nicht so viele. Es laufen derzeit viele Gespräche. Kritik, Veranstaltungen, konkrete Anfragen an Ministerien werden immer noch sehr verhalten beantwortet. Jetzt kam jüngst eine Einladung von Minister Lies an die Umweltschützer oder sie wurde angekündigt. Wir bereiten das alles mal vor und nach. Ja, Herr Minister Lies, Sie bekommen erneut Post. Ich weiß, wir nerven, ganz gescheit. Aber danke für die Einladung zur Kommunikation. Wenn ihr auch schon immer mal aktiv werden wolltet, wir suchen noch Leute, die vielleicht auch auf die Pirsch gehen, nach Holzeinschlag in Rumänien zum Beispiel. Da haben Menschen aus Wilhelmshaven die Fährte aufgenommen. Billige Holzprodukte soll es auch hier in der Stadt geben, auf Kosten der letzten Urwälder. Die Recherchen starten im Hintergrund. Und ja, wer hatte nun Schuld an der Rodung für Mosolf? Vermutlich alle, die damals nicht aufgestanden sind und für andere Mehrheitsverhältnisse sorgten? Die Bauleitverfahren sind alt, auch zum Thema Waldersatz kommen noch weitere Termine, da halten wir euch auf dem Laufenden. Ihr merkt, das pumpt ganz schön im Netzwerk Energiedrehscheibe. Da das Netzwerk aber seinen vierten Kongress plant und dieses Mal eine ganze Woche, schreibt euch doch bitte den nächsten Termin schon mal auf. Vom 23.06. bis 29.06. gibt es eine ganze Woche Aktionen rund um das Thema Moleküle. Kommt dazu in der Orga, bringt euch ein und seid dann gerne unsere Gäste und Mitmachende, die dem Thema Energiewende in unserer Region auf den Zahn fühlen. Meldet euch einfach unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 bei mir in allen gängigen Messengern. Ich rufe auch zurück, falls nicht erreichbar. Oder schreibt eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Danke fürs Zuhören heute. Alles Gute euch da draußen, passt auf euren Müll auf und geht euch bücken. Ich bin Stefanie Eilers und sage schönen Sonntag noch.